Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Heute mit einem Flashback. Wir reisen zurück zum WWF SummerSlam 1992. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloß von Screen.de. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo, und es wird eine schöne Reise nach London zu Big Ben und den Soldaten mit den komischen Hüten.
Vor allem aber ins Wembley Stadium. Und es kommt natürlich nicht von ungefähr, dass wir uns hier das Thema SummerSlam 1992 ausgesucht haben. Zum einen, der Bash in Berlin steht vor der Tür, aber auch der SummerSlam steht vor der Tür, lieber David. Und der SummerSlam 92, ich glaube, das ist für Kinder der 90er auch wirklich so eine besondere Show. Ähnlich wie vielleicht WrestleMania 8, oder?
Ja, total. Also vom Stellenwert her ist das so mit einer der höchsten Events, weil es war die Zeit, man muss sich das wirklich so vorstellen, auf den Schulhöfen hat man die Karten, also die Sammelkarten von den Wrestlern geteilt und rumgespielt und sonst was. Und fast jeder in meiner Klasse hatte irgendwie mal so ein Wrestler-T-Shirt oder sonst was. Also Wrestling war wirklich on top, also sehr beliebt bei den Kiddies. Und dann war es halt noch in London und das war halt so sowas Besonderes. Einfach so einmal nicht Amerika, sondern London. Und dann hattest du halt auch noch das alte Wembley Stadium im Übrigen.
Ja.
Und einfach eine riesengroße Kulisse und ein Event, der halt mehrere Momente hat, die man auch nicht so schnell vergessen hat. Also die hat, bei mir hat es sich eingeprägt und eingehämmert wie sonst was als Kind.
Ja, und diese besonderen Momente gab es nicht nur in den großen Matches, sondern auch in den kleineren. Also selbst diese Filler-Matches, wie man es heute so benennen würde, da war so viel drin, da war so viel besonders, dass du gesagt hast, ja, ich glaube, der SummerSlam 92 gehört wahrscheinlich zu meinen Top 5 am meist geschauten Shows. Und ich habe den in verschiedenen Fassungen damals gesehen. Ich habe ihn einmal auf Tele 5 geschaut, ich habe ihn dann aber auch später auf Videokassette nochmal geschaut, weil da gab es ein bisschen mehr drauf zu sehen. Aber da werden wir gleich drüber sprechen. Natürlich, SummerSlam steht vor der Tür, ich habe es gerade schon angesprochen. Und deshalb gibt's natürlich bei uns auch die große SummerSlam-Dröhnung. Wer bei uns Unterstützer ist auf Patreon, auf Steady oder auch bei YouTube-Kanalmitglied ist, der oder die hat dann auch schon die Classic Review zum SummerSlam 2005 sich angeschaut, beziehungsweise angehört natürlich auch. Da bin ich mit dem Alpha Kevin zugegen, für den das der erste Pay-Per-View gewesen ist, der erste WWE-Pay-Per-View, den er geschaut hat, was ich ganz niedlich finde.
Ja, wahrscheinlich der erste, für den er bezahlt hat. Man muss ja dazu sagen, wir haben dafür damals nicht bezahlt. Es lief wirklich im Fernsehen, auf Tele 5. Das war unser Sender der Herzen.
Ganz genau. Na, und ja, auch eine sehr launige Review, die wir da gemacht haben, die gibt's da auf jeden Fall zu hören. Und natürlich SummerSlam gibt's natürlich hier auch die Review und die Preview. Es gibt das Magazin, mit dem wir euch auf dem neuesten Stand halten. Da waren diese Woche Markus und Kai am Mikrofon. Nächste Woche bin ich dann wieder mit dabei. Ich glaube mit Kai, meine ich. Wir sind da aktuell ein bisschen am Rotieren, weil der Shaggy, der alte Schlawiner, der ist ja in Urlaub, der ist ja auf Kreuzfahrt, der feine Herr.
Der lässt es sich gut gehen, ne?
Der lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen.
Aus dem Weg gerinnt, Verdiener.
Ganz genau. Aber kommen wir doch mal gerade zurück ins Jahr 1992. Ne? Wir wissen, WrestleMania 8, auch schon eine besondere Show damals, weil die lief live. Am 5. April 1992 ging es nachts wirklich live zur Sache. Und das war schon was ganz Besonderes, weil du eben genauso geschaut hast, wie die Leute rund um den Globus, genauso wie die Leute in den USA. Und das fühlte sich damals so groß an. Oder ich weiß, das klingt aus heutiger Sicht immer so albern, aber David, dieses Gefühl, etwas zur selben Zeit zu schauen, wie vielleicht andere Menschen auf der anderen Seite des Globus, das war Anfang der 90er noch was Unglaubliches.
Ja, zum einen, weil wir halt daran gewöhnt waren. Wir haben ja diese ganzen Pay-Per-Views und Groß-Events haben wir ja bei Tele5 gesehen, meistens in einer leicht abgespeckten Version. Es lief aber mit Verzug, also es war halt meistens so 3-4 Wochen später, war hier halt nicht der Fall. Ich muss allerdings sagen, ich habe es nicht live gesehen, weil jetzt kommt wieder die alte Geschichte, Jugendzentrum bei den ganzen Kiddies. Bei uns war es halt so, der Jugendzentrumchef hat das halt auf Videokassette aufgenommen und dann haben wir uns alle versammelt am nächsten Tag, nachmittags, war die ganze Bude voll mit Kindern und dann haben wir einfach SummerSlam geguckt. Aber trotzdem war auch da dieses Gefühl, es war halt anders und was auch cool war, muss man ja auch dazu sagen, die Show startete, als es noch richtig hell war.
Richtig. Du bist jetzt über SummerSlam. Ich habe ja gerade noch über WrestleMania gesprochen. Du bist gerade gesprochen.
Achso, Entschuldigung.
Nee, genau. Zu der Kulisse und so kommen wir gleich noch zu sprechen, weil das Wembley Stadium muss man da auch noch mal hervorheben. WrestleMania 8 habe ich damals mit einem Kumpel geschaut. Wir haben das wirklich als Sleepover-Party quasi gemacht. Ne? Der kam da vorbei, es gab Chips und wahrscheinlich Pommes mit Würstchen und so ganz altmodisch, wie man
Pommes
das...
Pommes anstatt Würstchen mit Pommes, ne? Bei ihm gibt es Pommes mit Würstchen.
Ja.
So ist der Olf.
Ja, warum
aber der Olf hat bestimmt damals beim Ultimate Warrior ja gedacht, das ist er nicht, oder? Gib's doch zu am Ende. Was hast du gedacht? Ich weiß noch, wir Kiddies haben alle gesagt, das ist der nicht.
Ich habe schon gedacht, das ist der. Ich war total gehypt, weil der Ultimate Warrior ja mein Fanherz hoch hat schlagen lassen, mein Liebling gewesen ist. Ich habe da schon dran geglaubt, aber ich habe auch gesagt, der sah schon ein bisschen komisch aus. Ich hoffe, das ändert sich wieder. Das war so meine Maxime dahinter.
Ja, neue Frisur, neues Facepaint. Es war komisch. Aber ja, das waren diese Events. Der Event lief ja auch bei Tageshelligkeit, wurde dann langsam dunkel.
Ja.
Und ich finde, das gab es halt früher seltener als heute, muss man dazu sagen. Also sonst waren ja die Pay-Per-Views meistens in der Halle und diese Stadionsachen, das war schon was Besonderes. Und als Kind fand ich das halt auch immer, ich gebe zu, also diese, wenn da 50.000, 60.000 oder 80.000 wie in Wembley waren, das sah für mich aus wie 300.000.
Absolut, ja.
Das war einfach gigantisch.
Größenordnung war damals unglaublich. Du hast gerade den Wrestling-Boom angesprochen. Das war ja wirklich damals so diese Welle, ne? Du hast Spielzeuge angesprochen. Es gab auch diese Plastik-Chips-Dings wie Pock, glaube ich, hießen die zumindest bei den Simpsons.
Was war dein erstes Spielzeug von WWF?
Ich hatte also,
nicht viel. Oder der erste Wrestler?
Ich hatte keine Figuren. Ich hatte keine Figuren, kann ich gleich sagen. Nee, hatte ich nicht.
Ich habe Jimmy Snuka bekommen von meinen Eltern und ich wusste nicht, wer das war.
Meine Eltern waren tatsächlich wenig supportive, was solche Sachen angeht. Also ich habe zwar die Shows gucken dürfen, aber ich hatte keine Wrestling-Spielzeuge. Ich habe mir natürlich später dann irgendwie die Wrestling-Games und so gekauft, aber Wrestling-Spielzeuge, Figuren, Merchandise. Ich hatte einen Ultimate Warrior-Shirt, ein schlechtes Bootleg-Ding vom Trödelmarkt. Aber mehr hatte ich damals nicht.
Ich habe zum Geburtstag, es gab ja diese Sammelkarten und ich war auf dem Schulhof gab es halt eigentlich nur Bret Hart-Fans. Oder Shawn Michaels-Fans. War halt einfach so. Undertaker mochte jeder, aber das waren halt so die Favorites. Und zum Geburtstag hat meine Schwester meine Sammelkarte von Bret Hart genommen und das großgezogen auf ein T-Shirt drucken lassen. Ohne Scheiß, ich war der Held auf dem Schulhof. Also man kann sich das heute nicht vorstellen, was für einen Stellenwert WWF in Deutschland oder beziehungsweise Europa bei den Kiddies hatte. Das war unfassbar beliebt. Du konntest alles damit machen und die Eltern haben halt einfach gesagt so, der guckt schon wieder catchen.
Ja. Das ist richtig.
Aber es war cool.
Damals hieß das Catchen. Und wie du richtig angesprochen hast, ne? Also WrestleMania 8 Live, dann gab es ja auch noch die WWF European Rampage Tour, die damals aus der Olympiahalle quasi gesendet worden ist.
Oh, das war großartig.
Und da hat man sich auch so DSF hat später den Spruch gebracht, mittendrin als und statt nur dabei, ne? Aber genauso hat sich das hier angefühlt. Ne? Das ist auch so komplett surreal.
Ja, überleg mal, was für einen Stellenwert Europa bzw. auch Deutschland für die WWF hatte, dass man halt sagt, wir machen eine Live-Show aus Berlin.
Ja.
Also das sagt ja schon eigentlich alles aus im Vergleich zu den ganzen Jahren danach.
Ja, wobei man das hier war ja aus München damals natürlich, ne?
München ist egal, aber auch aus Deutschland.
Ja, genau. Berlin gab's später, das war ja dann mit der European Championship, Bulldog gegen Owen Hart, das war ja dann einige Jahre später. Da hat man da sehr drauf geachtet noch und da gab's auch dann die Show im Free TV zu schauen. Und dann gab's eben natürlich mit nur 2 Tagen Verzögerung hier, das muss man auch mal dazu sagen, 2 Tage Verzögerung gab's dann den SummerSlam 1992 und das war, wie gesagt, auch was richtig Tolles. Das Wembley Stadium natürlich mit 80.000 Zuschauern. Wer genau hinschaut bei diesen Kamerafahrten von ganz oben, der kann sogar sehen, dass quasi die Zuschauerränge in so einem Art Union Jack-Muster quasi angereiht worden sind. Also so besonders war das damals. Und Wembley kannte man, David. Also jetzt nicht unbedingt aus Wrestling-Sicht, aber vielmehr aus Fußball, aus Sportsicht. Und das war ja schon natürlich was Besonderes. Und wie wichtig war Wembley für den SummerSlam 1992?
Ich glaube, das Wichtigste ever. Weil das ist einfach, es ist nun mal nicht ein 0-15-Stadion. Die hätten halt überall anders hingehen können und trotzdem hätte das nicht so diesen Impact gehabt. Aber Wembley ist halt ein bisschen vergleichbar mit in Amerika dem Madison Square Garden.
Mhm.
Es gibt einfach Arenen, die sind absolut besonders, auch von der Optik. Selbst wenn du kein riesen Fußballfan bist, du hast halt damals Wembley erkannt. Da reichte schon ein Schwenk drin oder von draußen. Und dann bist du halt in diesem geschichtsträchtigen Stadion und kriegst dieses auch noch rappelvoll. Im Übrigen gab es damals nicht so viele Schilder, aber dafür ganz viel von diesen Styroporfingern.
Ja.
Ich wollte immer einen haben, ich habe nie einen bekommen. Ich fand die super. Und die Stimmung, man muss ja auch sagen, die Zuschauer in Europa sind ja zum einen anders als in Amerika, aber die waren halt unfassbar dankbar dafür. Wenn du halt einfach siehst, es gab ja vor diesen Zusammenschnitt und so weiter und auch mal so zwischendurch mal kleine Spots, wie viel Bock und Spaß die Zuschauer hatten, das war der Hammer. Also eigentlich hätten die auch, was ich, einen Käse rausrollen können und die wären alle ausgerastet.
Wembley Stadium, die Tradition, die Größe, die Crowd, die Art und Weise, wie auch gechantet worden ist. Auch da gab es ja quasi schon diese Fußballgesänge. Es gab auch ein paar Mal so Drucklufthörner quasi, ne, diese Airhorns, die wir da gehört haben, wie im Fußballstadion. Und es hat massiv dazu beigetragen. Auch diese Tradition, die Wembley innerhalb des Sports hat, also innerhalb des Fußballs, und andere Veranstaltungen, auch Musikveranstaltungen, die da stattgefunden haben, Live Aid.
Live Aid wollte ich gerade sagen. Also jeder kennt Queen, Live Aid beispielsweise. Das ist einfach, boah, wow. Man muss auch dazu sagen, das war auch in einer Zeit, wo die WWF in Amerika schon am Struggeln war, sei es halt wegen Steroiden, dem Fall vor Gericht und Co. und Medienberichten. Aber in Europa war es halt der heiße Scheiß bei den Kids.
Wir haben uns hier in einer krassen Umbruchphase von der World Wrestling Federation befunden. Du hast den Steroidskandal angesprochen, da kann ich nur sagen, hört euch den separaten Podcast dazu an. Da gibt's das sehr, sehr ausführlich von Markus und mir, die große Analyse, wirklich quasi Tag für Tag die Berichterstattung, all das, was da geschehen ist. Heute noch mal rein. Der Steroidskandal hat natürlich die WWF massiv verändert, hat dafür gesorgt, dass sich das Roster geändert hat, dass da auch härter durchgegriffen worden ist, was die Wellness-Policy, was Drogen angeht, was den Gebrauch von Steroiden angeht, und hat letztlich auch dafür gesorgt, dass sich das Bild des Rosters massiv verändert hat. Hier endet quasi die Ära Hogan und damit auch sozusagen die Golden Era. Ist das erste Ende, würde ich hier tatsächlich ansetzen, in dieser Zeit von zwischen WrestleMania 8 und dem SummerSlam 92. Es gab mehrere Ära Hogan, das wissen wir, da kommen noch ein paar.
Es gab zu viele.
Der war nicht wegzukriegen, also auch heutzutage leider nicht. Aber
er ist einfach immer wieder da.
Ja,
und er hört einfach nicht auf.
Und als Zuschauer war das natürlich auch ein krasser Umbruch. Ne? Ich weiß noch, wie mich damals mein Kumpel angerufen hat, dann nach WrestleMania 8, wo dann später dann Ric Flair sich den Titel vom Macho Man wieder zurückgeholt hat. Und der hat mich dann angerufen, weil der Sky hatte über Satellitenschüssel und mich angerufen hat so, Olaf, du wirst es nicht glauben, Bret Hart ist neuer Champion. Und ich so, what the fuck, das kann doch echt nicht wahr sein. Und es hat sich angefühlt wie ein Paradigmenwechsel. Es ist einfach so.
Es war ja auch bei WrestleMania 8, muss man auch ehrlich sein. Wir haben ja auch früher drüber geredet. Wir haben Ultimate Warrior, natürlich hast du den erwähnt, aber der Main Event war dir eigentlich als Kind egal. Es ging dir einfach nur um Bret Hart.
Ja.
Muss man mal ehrlich so sagen. Und jetzt bei der Show und SummerSlam, wenn man einfach die Matchcard durchgeht, die allerersten Sachen, an die ich denke, sind halt einfach das Bret Hart Bulldog Match. Nummer zwei ist halt Shawn Michaels.
Ja.
Das sind so die Top zwei. Also es ist wirklich diese Generation, die halt nicht 2 Meter groß, 4 Meter breit und aufgebläht ist, sondern einfach, das war diese New Generation. Und die fandest du als Kiddie halt so cool. Und das war dann der Pay-Per-View dafür.
Ganz genau. Das war die Show dafür. Das war sozusagen die Auftaktshow dafür. Auch, dass man Bret Hart auch als Intercontinental Champion natürlich gegen den British Bulldog im Main Event hatte, war ja auch was Ungewöhnliches. Dass der IC-Belt hier das ganze Ding anführt, war ungewöhnlich. Das lag aber eben an verschiedenen Gründen. Wir haben gerade Steroidskandal angesprochen. Wir haben sinkende Quoten angesprochen, sinkende Reichweite, Probleme bei den House-Shows für die WWF in den USA. Und ursprünglich war ja auch angedacht, dass man den SummerSlam nicht in UK, nicht in England, in Großbritannien stattfinden lässt, sondern eigentlich war da ursprünglich angedacht, dass der in Landover, Maryland, also in der Nähe von Washington, hätte stattfinden sollen. Aber schlussendlich war dann die Unsicherheit doch zu groß. Und dass der SummerSlam dann nach London gekommen ist. Ich rede ja schon Quatsch.
Das wäre es gewesen.
Das kommt vielleicht noch irgendwann. Aber dass das hier tatsächlich so funktioniert hat in London, in UK, das ist einem Bruderpaar aus Großbritannien zu verdanken. Und das sind nämlich die Goldsmiths. Martin und Harvey Goldsmith. Harvey Goldsmith war ein Musikveranstalter, muss man einfach so sagen. Ne? Der hat Konzerte veranstaltet und hat dadurch gute Connections gehabt. Und es gibt ein sehr schönes Interview mit seinem Bruder Martin. Und da geht es dann darum, wie die beiden quasi in Kontakt mit der WWF gekommen sind. Und da geht es dann zurück bis ins Jahr 1985. Da hatte Harvey Goldsmith nämlich als Promoter mit Cyndi Lauper zusammen mit Cyndi Lauper gearbeitet, ist mit der getourt, hat auch da mit der geredet, natürlich Kontakt mit der gehabt, und wir wissen alle, Cyndi Lauper, Hulk Hogan, Captain Lou Albano, da sind wir bei der Rock'n'Wrestling Connection angekommen. Und über diesen 2 quasi hat dann Cyndi Lauper den Kontakt zwischen Harvey Goldsmith und Hulk Hogan hergestellt. Die beiden haben sich dann getroffen und da ging es dann auch natürlich darum, wie hier der Stellenwert von der WWF im späteren Verlauf sein sollte. Und dann hat eben Harvey Goldsmith dann eben auch einen Termin mit Vince McMahon bekommen, auch da noch in dieser frühen Zeit, wo die WWF kein gutes Standbein hier in Europa gehabt hat, wo man am Struggeln gewesen ist, wo man gerne einen Deal mit Sky gehabt hätte. Und das war dann zu der Zeit, da ist man so in die ersten Verhandlungen gegangen. Der Deal sollte später folgen, weil zu der Zeit, jetzt sind wir bei 85, da gab es natürlich noch World of Sport, was hier ganz groß gewesen ist. Und der Deal mit der WWF ist erst, ich meine, 89 quasi zustande gekommen. Also da sind ein paar Jahre vergangen, aber die Goldsmiths haben dann quasi hier schon den Kontakt hergestellt und haben dann auch im späteren Verlauf Touren veranstaltet. Und die Touren haben sich unfassbar gut verkauft. Gerade dann eben, wenn wir dann in Richtung Anfang der 90er gehen. Und die liefen halt super und die Goldsmiths waren dann letztlich nicht nur dafür verantwortlich, dass die WWF nach UK gekommen ist, sondern die haben quasi sich um die gesamte Expansion in Europa gekümmert. Also in Frankreich, in Deutschland natürlich auch. Martin Goldsmith sagt auch im Interview, ja, also zum Beispiel Skandinavien haben wir nie so richtig knacken können. Ne? Italien hatten wir auch ein paar Erfolge, ne? Aber Skandinavien hat nie so funktioniert. Auf jeden Fall waren diese Brüder wirklich damals federführend dafür, dass dieser ganze Hype und dass der SummerSlam auch hier rüber kam. Weil die hatten natürlich...
Ja, vor allem Entschuldigung, da muss man reingrätschen. Eins muss ja bedenken, was das für ein Glücksfall für die WWF gewesen ist. Weil auf der einen Seite hast du ja gesagt, die waren richtig am Struggeln in Amerika, war nicht so einfach alles. Und dann machst du halt nicht Plan A, sondern Plan B. Und dann hast du nicht nur Wembley Stadium, sondern wir sagen ja immer, bei WWE ist halt eines wichtig, diese Bilder, die du erzeugst. Und dann hast du halt ein Stadion mit 79.000 Zuschauern, rappelvoll, während es dir ja in Amerika nicht so gut geht. Und das ist ja, ich hätte halt ein Funkeln in den Augen in dem Moment an offizieller Stelle gehabt, weil du weißt einfach, mit den Bildern kann ich richtig Werbung machen.
Genau das. Und zugleich hatte man aber auch Zweifel damals. Ne? Vince McMahon hat natürlich in Wembley vor allem eins gesehen, nämlich Dollarzeichen, nur als Pfund wahrscheinlich. Aber der hat halt natürlich da eine große Venue gesehen. Der hat genau das getan, was du gedacht hast. Wir machen die großen Bilder, wir machen die größte Show, eine der größten Shows in der Geschichte. Aber nichtsdestotrotz, auch Wembley Stadium selbst war im Zweifeln, ob das möglich ist. Und Harvey Goldsmith hat dann, Wembley Stadium hier überzeugt, also, dass sie das machen können, dass so ein massiver Event mit der WWF zu diesem Zeitpunkt möglich wäre. Und schlussendlich war es dann auch so, als es dann feststand und als den Tickets in Verkauf ging, war es dann wirklich so, dass sie schon am ersten Tag über 40.000 Tickets verkauft haben.
Einen schönen Gruß an AEW mit dem ersten All-In.
Ja, so ungefähr, genau das.
Das ist einfach so, ich glaube, man muss ja auch dazu sagen, die Amerikaner haben ja auch ein bisschen ein Weltbild, was sehr auf Amerika fokussiert ist. Und ich glaube, in dem Falle war halt einfach, diese Unsicherheit kam daher, dass man gar nicht realisiert, welches Potenzial eigentlich in England ist in Sachen Wrestling. Ich glaube, bei AEW war es halt ähnlich. Die werden niemals damit gerechnet haben, dass beim ersten All-In so viele hinkamen.
Kollege Markus Holzer, schöne Grüße an der Stelle von Power Wrestling, hat da eine schöne Kolumne zu geschrieben. Und er hat den Ort London Wembley Stadium als Plan B bezeichnet. Und letztlich war es das auch. Es hätte eigentlich woanders stattfinden sollen, aber alles sprach eben gegen die USA zu diesem Zeitpunkt. Man hätte Probleme gehabt, so eine Show auszurichten. Man hätte Probleme gehabt, wirklich etwas in dieser Bandbreite, in dieser Größenordnung auch zu kreieren. Und das war dann eben der Hintergrund, weshalb man gesagt hat, komm, wir probieren das. Wir haben gesehen, die Zahlen sind gut, die sind stark. Und das ist nicht nur in diesem Bereich der Fall gewesen, nicht nur bei den Ticketverkäufen der kleinen Touren, dieser Hausshow-Touren war das so groß, sondern die Goldsmiths, vor allem Martin Goldsmith, hat sich unter anderem auch um Merchandising und auch um Licensing gekümmert.
Und sagen, 1,5 Millionen haben die bei dem Event am Merchandise eingenommen.
Genau,
1,5. Das ist halt 1,456.
Ja, also, ja.
Und an Tickets 2,2, wo man bedenkt, okay, das ist halt vorher, beim Vorjahr waren es halt 445.000. Das ist halt enorm. Aber trotzdem hast du zum Beispiel bei der Buyweight gesehen, wie die halt in Amerika am Struggeln waren. Weil das war zum Beispiel, ist von 2,7 runter auf 1,5 gegangen.
Ja.
Also halt in Amerika wirklich am Struggeln, während die halt in Europa, beziehungsweise in London, mit diesem Event mehr eingenommen haben als jemals zuvor.
Ja, kleine witzige Geschichte, vielleicht noch hier, um das, um diese Personalie der Goldsmiths so ein bisschen abzuschließen, auch im Interview erklärt Martin Goldsmith, wie gesagt, super geschäftstüchtig, einem super Gespür für den Markt, dass die WWF ihm unter anderem auch eine EP mit Entrance-Themes zur Verfügung gestellt hat. Also EP, das war quasi so eine, es war keine Single, es war auch kein Album, das waren
meistens. Musst du das jetzt echt erklären, was eine EP ist? Sind wir so alt?
Ich glaube nicht, dass wir das alle wissen. Ich glaube, eine EP ist halt meistens so 5, 6 Tracks quasi. So
ja,
eine,
wir sind alt.
So eine halbe CD quasi.
Eine Schallplatte.
Album. Ja.
Nicht CD, Schallplatten gab es ja auch noch.
Richtig, aber auf jeden Fall, da war es so, dass er quasi Musikagenturen, Plattenfirmen angeschrieben hat, so hey, wir haben hier das Ding aus den USA, dieses Wrestling-Ding, das ist groß, und er wollte das eben in den USA in den UK vermarkten, ne? Und die haben halt ihn alle abgeschmettert. Alles so, nee, kein Bedarf, das funktioniert ja hier nicht, ne? Wir sind ja die, klappt hier nicht, ne? Und dann ist er letztlich zu einem kleinen Label gegangen und ist da auf einen Menschen namens Simon Cowell getroffen. Und wer sich so ein bisschen umschaut, den kennt man inzwischen unter anderem als Juror bei Britain's Got Talent. Das ist quasi sowas wie der, ich sag's mal ganz blöd, der britische Dieter Bohlen, so in der Art und Weise. Und der hat dann gesagt, ja, nee, wir probieren das einfach mal. Ne? Hat dann quasi die Rechte gekauft und hat dann die EP an Weihnachten rausgebracht. Und das Ding ist dann bis auf Platz 3 in den Charts geschossen.
Wir hatten sie aber auch damals. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ging. Wir haben ja auch damals den WrestleMania-Song und Co. Alles haben wir mitgenommen.
Klar, ne, aber
also als Kiddies hatten wir Bock. Aber es ist wieder Wahnsinn, wie man das unterschätzen kann als Unternehmen, also als Plattenfirma.
Ja,
dass du einfach sagst, nö.
Subkultur Wrestling, sage ich dazu nur. Ne? Aber es hat damals eben super funktioniert und schlussendlich, wie du schon richtig gesagt hast, ne, es waren dann wirklich Millionen, die hier umgesetzt worden sind. Deswegen wollte ich gerade kurz reingrätschen. Es waren 1,2 Millionen Pfund, aber natürlich in Dollar umgerechnet war es natürlich dann mehr, logischerweise. Genauso auch.
Ja, ich habe nur Dollar aufgeschrieben.
Genau das. Und
da habe ich mal Zahlen rausgeschrieben, dann ist Olf nicht zufrieden.
Nein, alles richtig. Nicht, dass dann jemand fragt, wie kommt ihr auf 1,5? Ich habe hier 1,2 stehen, das sind Pfund und Dollar.
Ach, das sind die Wechselkurse, da kommt man nicht drauf klar.
Genau.
Bitcoin.
Ja. Gab's damals noch nicht. Auf jeden Fall, Ticketverkäufe waren natürlich damals dann auch fast 80.000 Zuschauer, die dann in Wembley gewesen sind. Und das hat hier massiv ausgemacht. Und wie wir gerade Plan B angesprochen haben, vielleicht auch noch was ganz anderes Wichtiges, David, wenn die Show in den USA stattgefunden hätte, hätten wir auch nicht Bret Hart gegen den British Bulldog bekommen, ne?
Nee, wir hätten gegen Shawn Michaels bekommen. Und das Schlimme ist auch noch, Shawn Michaels hätte sich den Titel geholt. Also es wäre halt alles komplett mal anders gekommen. Und man muss ja auch sagen, das war auch der größte Moment von British Bulldogs Karriere.
Ja.
Und den hätte es halt eigentlich niemals gegeben. So. Und das ist so surreal und irgendwie komisch. Aber man hat es auch klug gemacht, muss man auch sagen. Auch Respekt an WWF, dass die halt sagten, warte mal, wir machen nicht diesen klassischen Weg, sondern wir nehmen halt den Intercontinental Championship, packen den in Main Event, weil wir haben halt Publikumsliebling Nummer 1, Bret Hart. Also Publikumsliebling, aber Nationalheld Nummer 1, British Bulldog auf der anderen Seite. Beide noch verschwägert, Money. Und das war klug.
Absolut. Ja, also das hat super gut funktioniert. 1992 die WWF absolut on top hier in UK. Und da hat man dann wirklich Nägel mit Köpfen gemacht. Man hat die richtige Entscheidung getroffen. Man ist auch von den üblichen Standards abgewichen, weil üblicherweise hätte man natürlich den Warrior gegen den Macho Man Randy Savage um den Titel im Main Event gebracht. Hier hat man es nicht gemacht, einfach aufgrund der Lokalität, aus dem Grund, wie das ganze Ding hier angelaufen ist, und hat da eben sich getraut, mal andere Wege zu gehen. Andere Wege, wir kommen gleich auch noch zur Show, keine Panik. Ich will aber trotzdem noch mal auf die Fernsehsituation eingehen, weil das Kuriose ist auch, weil selbst wenn ihr jetzt den SummerSlam 92 auf dem Network euch anschaut, das ist nicht der komplette SummerSlam 92, David. Der ist
Betrug.
Nämlich in verschiedenen Fassungen erschienen. Also ganz merkwürdig, oder?
Ich wusste es auch vorher nicht. Also erst in der Vorbereitung dachte ich so, ich wusste zwar, dass es in Deutschland so nie komplett ist.
Es fehlen tatsächlich in der US-Fassung fehlen 3 Matches. Das ist das Opening-Match, was wir dann auf anderen Versionen sehen. Das ist nämlich Jim Duggan und die Bushwackers gegen Mountie und die Nasty Boys. Das ist dann Papa Shango gegen Tito Santana, was ursprünglich übrigens auch nicht so angedacht gewesen ist. Das war nämlich eigentlich Papa Shango gegen Kerry Von Erich. Aber Kerry Von Erich war ja auf seinem Weg raus aus der WWF. Wir kennen seine Drogenprobleme. Der ist hier durch die Wellness Policy quasi gefallen und deswegen ist Tito Santana eingesprungen. So, das waren die 2 Matches. Und außerdem war auch Tatanka gegen den Berserker nicht mit von der Partie. Das war der US-Broadcast und der ist natürlich dann auch bei uns ausgestrahlt worden. Ne? Beim UK-Broadcast fehlte dagegen Crush gegen den Repo Man. Also der war da raus. Und ich habe an der Stelle nochmal eine Frage an unsere weise Community. Ich habe irgendwo ganz hinten in meinem Hinterkopf gespeichert, dass wir diese drei fehlenden Matches auch bei Tele5 in einer separaten Sendung gesehen haben. Kann das sein? Ist das so? Irre ich mich? Ist es einfach verklärte Nostalgie? Schreibt uns da gerne mal an fragen@headlock.de oder bei YouTube in die Kommentare, bei Discord in den Fragenkanal, ob das so gewesen ist. Das Kuriose war dann, dafür gab es dann einen VHS-Release von Silver Vision und das war dann wirklich der komplette SummerSlam. Der wurde auch so beworben und da war alles drauf. Und deswegen, wer das auf Tele5 geschaut hat, da fehlten halt ganz viele dieser Matches. Und die habe ich erst dann später, als mein Bruder mir das auf VHS aus der Videothek mitgebracht hat, mit Uli Fessler und Joe Williams als Kommentatoren, da waren die Dinger drauf.
Ich gebe aber zu, man hat es eigentlich richtig gemacht, weil, ich meine, Tito Santana fand ich super als Kind, ne? Finde ich immer noch super. Aber wenn du halt mit Legion of Doom startest, dann ist halt schon fett.
Das schon, aber ich fand es danach eben so merkwürdig, dass du dann dir eine Videokassette kaufst und klar, wir wussten damals noch nichts von Dark Matches oder andere Geschichten, ne? Und dann guckst du auch immer so, Moment, da ist ja Crush auf der Karte und what the fuck, da gibt's noch den Berserker und Tatanka, die waren auch noch mit dabei. Also
weiß man denn warum? Also ist das vielleicht wegen der Laufzeit und Sendezeit, weil das halt im Fernsehen lief?
Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe ja häufiger mal so die Theorie gehabt, dass man gerade bei VHS-Releases dann auch Matches rausgestrichen hat, wegen der Länge der Bänder quasi, ne, weil du da nur eine begrenzte Laufzeit hast.
240 Minuten.
Maximal, genau. Und da macht es aber halt gar keinen Sinn, dass zum Beispiel auf dem WWE Network immer noch die alte US-Broadcast-Version drauf ist, weil da könnte man ja auch die UK-Version draufnehmen, wo alle Matches dabei sind.
Sei doch froh, dass du überhaupt was hast. Kind.
Finde ich halt eben.
Man hätte einfach auch das Video am Anfang rausschneiden können.
Ja, ach nee. Nee, das Video am Anfang darf man auf keinen Fall rausschneiden.
Ja, ich find's auch cool.
The British Bulldogs gonna win, whether we want to or not. Ja, das wollte ich immer haben. Also hallo, das haben wir so oft angeschaut. Nein.
Ach, der Event ist schön.
Absolut fantastisch. Und jetzt können wir dann auch mal wirklich einsteigen, weil wir haben jetzt klargestellt, wie ist der SummerSlam überhaupt nach Wembley gekommen? Was waren die Umstände, die dahinter stecken? Wie hätte die Karte womöglich anders ausgesehen? Wie haben wir uns das angeschaut? Wie habt ihr euch das angeschaut? Vielleicht auch mal da eine schöne Frage an euch, wenn ihr bei YouTube unterwegs seid, schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt es uns gerne bei Discord auf jeden Fall drauf. Da hat man nämlich auch schon, ich habe mal nachgefragt, was so die Erinnerungen waren an den SummerSlam 92 und da gab es auch schon ein paar Antworten. Also der Oliver zum Beispiel erinnert sich da besonders gern an das Match zwischen Shawn Michaels und Rick Martel, wo beide sich streiten, wer die bewusstlose Sherry jetzt Backstage tragen darf. Oder der Showstopper hat hier geschrieben, ich liebe diesen Event. Ich kann mich noch erinnern, wie ich den damals als Kind auf Tele5 gesehen habe. Den schaue ich mir immer noch in regelmäßigen Abständen an. Diesen ganzen Erinnerungen, die ich damit verbinde. Legion of Doom mit dem Motorrad-Entrance, Shawn Michaels gegen Rick Martel, Macho Man gegen Ultimate Warrior, Bret gegen den Bulldog. Da bin ich jedes Mal gefühlt wieder 7 Jahre alt.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Event, wo, glaube ich, alle in unserem Alter nur positive Erinnerungen dran haben. Also es ist wirklich einer der wenigen, wo ich jetzt nicht irgendwie mit einem gewissen Gräuel bei irgendwas dabei bin, sondern einfach nur so, es ist halt schön zu gucken.
Genau das. Und deswegen reisen wir da jetzt auch mal so ein bisschen durch, weil natürlich diese ganze Atmosphäre von London, die spürt ihr jetzt wahrscheinlich schon in unseren Herzen und in eurem Herzen. Wir sehen vor uns einen Bobby the Brain Heenan, der sich krönt und die Krone selbst aufsetzt, ne, weil er sich selber zum König von England erklärt, neben Vince McMahon. Wir sehen natürlich auch die langsam untergehende Sonne über dem Wembley Stadium und klar, so die Matches mit Jim Duggan und den Bushwhackers gegen den Mountie und den Nasty Boys, genauso wie Papa Shango und Tito Santana, das waren jetzt keine großen Dinger, ne? Beim ersten, das waren Anheizer, da haben dann Jim Duggan und die Bushwhackers relativ klar gewonnen. Beim zweiten ging es eher darum, dass du Papa Shango overbringen wolltest und den auch präsentieren wolltest. Wobei ich sagen muss, ähnliches Problem wie damals Undertaker und wie damals Sting mit Entrance von Papa Shango im Hellen. Nicht so ganz so
schön. Funktioniert halt nicht. Nein, das ist einfach, das darf nicht. Auch Undertaker will ich nicht im
Undertaker hat auch mal, ne? Undertaker
ja, gegen Bray Wyatt.
Ja, genau. Passt bei beiden nicht eigentlich, wenn man ehrlich ist.
Nee, das passt absolut nicht. Das willst du auch nicht haben. Aber was besser passte, war dann dieses What a Wash. Und dann die Motorräder. Alter Falter. Ich kann halt verstehen, wenn man sagt, ja, woran erinnere ich mich? Diesen Entrance an das Match? Habe ich klar Erinnerungen, aber nicht viel. Aber dieser Entrance, boah, fand ich das cool. Wie badass die da aussahen da drauf. Weil man muss auch dazu sagen, es gab keine Rampe früher. Und der Entrance ist einfach nur ein ganz, ganz langer Weg, flach. Und dann kommen die einfach mit den Harleys da und Paul Elwing mit dieser Muppet-Figur, nicht Muppet-Figur, Rocko. Handpuppe da.
Ja.
Ja, mit der Evil-Figur, sagen wir mal so. Das sah halt so cool aus. Und man muss mal darauf achten bei diesem Wow, what a wash, wie einfach das Stadion explodiert.
Ja. Dazu hatten sie auch noch die goldenen Shoulderpads, ne? Das darfst du auch nicht vergessen.
Ja, alles besonders, ey.
Ja, das fühlt sich auch so special einfach an. Und, das muss ich aber auch nochmal sagen, ich fand nicht nur, dass die Legion of Doom anders aussah, auch der Million Dollar Man sah anders aus, weil der hatte hier ein weißes Outfit.
Ja, ich mag generell so Special Outfits, weil dann hast du immer das Gefühl, das ist was Besonderes. Ja. Es reicht manchmal schon, wenn es die Farbe ist. Ich weiß noch, früher bei WrestleMania 9 war das, wo halt Bret Hart in diesen komplett helleren da war, anstatt sonst mit dem schwarzen. Das merkst du dir. Und das finde ich cool. Und bei Legion of Doom Money Inc. mochte ich im Übrigen, als Heel, also als Kinder mochte ich die total gerne. Ted DiBiase hatte auch mega Standing, aber ich mochte die auch zu hassen. Und die waren halt unfassbar gute Heels, die halt das Publikum halt aufstacheln können. So der feige, hinterhältige. Und dann Ted DiBiase, der natürlich in jedem Match irgendwann auf die Knie geht und dann bettelt. Das war schon cool.
Ja. Ich bin ehrlich, ich war damals nicht so gut informiert, wie ich das heute bin. Und ich bin tatsächlich noch davon ausgegangen, dass das hier ein Titelmatch wird. Weil Money Inc. hatten ja bis kurz vor dem SummerSlam, also bis zum, Ende Juli irgendwann, haben die erst den Titel verloren. Und ich bin irgendwie so in die Show reingegangen, wahrscheinlich, weil ich nicht immer die Shows bei Tele 5 sehen durfte. Ich bin komplett unwissend da reingegangen, hab mich gewundert, so, warum ist denn das hier kein Titelmatch? Ne? Warum ist denn Natural Disasters gegen die Beverly Brothers das Titelmatch? Ja, weil die Natural Disasters sich vorher noch den Titel geholt haben, ganz einfach. Aber hier, das Match gar nichts, also das dauert zwar eine Viertelstunde, aber es ist halt eben diese klassische Legion of Doom Formel natürlich, ne? Du hast dann einen Hawk, der isoliert wird für eine längere Zeit und dann am Ende geht's dann ein bisschen wild durcheinander, sogar ein bisschen sehr wild, weil es gibt dann diese Abschlussszene, wo den Million Dollar Man auf den Schultern hat, dann gibt's ja einen Dropkick von IRS und Hawk hockt die ganze Zeit oben auf dem Turnbuckle und wartet darauf, dass er ein Doomsday Device zeigen kann und dann hüpft er irgendwann runter, haut dann quasi IRS raus und dann gibt's so eine improvisierte Powerslam-Aktion quasi von Animal gegen den Million-Dollar-Man, dann eben den Sieg für die Legion of Doom, wo man sich schon gefragt hat, so, okay, war das jetzt hier so geplant? Ich weiß
nicht. Nein, das haben wir uns damals nicht gefragt.
Ich fand das sah komisch aus, das fand ich
damals. Ja, aber als Kind haben wir uns das trotzdem nicht gefragt. Vor allen Dingen, man muss ja auch dazu sagen, Legion of Doom richtig große Helden auf Doom.
Nein, ganz große Baumarkt sind hier, die Legion of Doom.
Ja, mit Rabatt, aber nicht auf Tiernahrung. Die waren echt super, aber sowas hatten die halt öfters drin, muss man ja auch ehrlich sagen. Also die waren nicht immer die mit dem besten Timing oder wo alles sauber war. Manchmal auch mal schön overpaced beim Finishing Move.
Ja.
Das gehörte halt irgendwie zu dieser Wildheit dazu. Sie haben es halt verpackt, aber als Kind hast du nicht gefragt, sondern einfach nur, sie haben gewonnen, richtig so.
Ich weiß auch, wir haben übrigens auch beide mal einen Watch-Along zu dem SummerSlam 92 gemacht. Das ist schon ein bisschen länger her, gibt's auf Patreon Steady noch zu hören, also das gibt's da auch noch, ne?
Weißt du, was ich mich frage, wie so ein Kai das wahrnimmt?
Oh, ich glaube, sehr gelangweilt.
Wollte ich gerade sagen, für den muss das doch absolut langweilig sein und er fragt sich wahrscheinlich, warum rasten die ihn alle so aus? Es passiert doch gar nichts.
Genau das. Wie hast du damals als Kind auf Nails reagiert eigentlich?
Ich habe den gehasst. Also, das war einer der wenigen, was ich auch absolut grütze langweilig fand.
Ich fand den ziemlich gruselig, vor allem mit der Stimme.
Ja, aber das Problem bei Nails war halt einfach, du hattest eine Storyline-Fehde, die Sinn gemacht hat.
Ja.
Das war halt gegen Big Boss Man. Aber danach war halt so, war der mir einfach auch egal. Und es war ja auch nicht unbedingt so die Matches, die schön waren. Er hat halt gegen Virgil gekämpft. Virgil macht Virgil-Sachen, also wird er verprügelt.
Ja.
Aber das Match fand ich halt wirklich so, es war halt so monoton. Natürlich, es war ein Squash-Match, aber um Nails zu pushen. Aber ich fand das halt am Fernsehen, mir tat halt Virgil leid. Und ich fand einfach so, warum lässt du den dir gegen so einen Riesen kämpfen?
Ja, also man muss dazu sagen, dass natürlich Nails auch nach seiner Fehde mit dem Big Boss Man, die ja bei der Survivor Series abgeschlossen wurde, der war ja auch gar nicht mehr so lange da. Der hat ja Streitigkeiten mit Vince McMahon gehabt. Der war ja auch einer von den Zeugen, die gegen Vince McMahon ausgesagt haben innerhalb des Steroidprozesses, aber dummerweise haben sie ihn halt gefragt. Der hat sich so ein bisschen in Rage geredet und dann haben sie ihn ja quasi sinngemäß gefragt, so ja, ob er voreingenommen wäre und dann hat er halt eben gesagt, ich hasse Vince McMahon und dann waren natürlich seine Aussagen
natürlich nicht
eher so semi-optimal natürlich. Als
was ich mich eher frage, hat er bei der Gerichtsverhandlung auch sein Outfit getragen?
Nein, hat er nicht. Der hat ja auch in anderen Promotions ganz andere Gimmicks getragen. Der hat ja wirklich diese Schönling-Gimmicks eine Zeit lang gehabt, ne? Also, der war ja Kevin the Magnificent unter anderem.
Ich fand's immer schlimm, wenn er so ein bisschen gesabbert hat.
Ja, das stimmt. Aber es gehörte halt da auch dazu, zu diesem, ich komme aus dem Knast und ich bin brutal und.
Man kennt sie, alle, die im Knast waren, sabbern.
Ja. Ja, also diese Brutalen, die ja halt keine Grenzen mehr kennen. Und wer den Kommentar von Joe Williams damals noch im Ohr hat, der gesagt hat, das ist gar kein Wrestler, der wälzt sich hier einfach nur primitiv auf dem Boden herum.
Aber so waren die Matches auch wirklich, waren absolut primitiv. Aber tat nicht weh, weil es halt so kurz war. Dafür kam anschließend das emotionale Highlight.
Nein, nicht ganz das emotionale Highlight, das haben wir, glaube ich, gegen Ende noch. Aber
das war jetzt auch übertrieben.
Das ist eine wunderschöne Geschichte natürlich gewesen zwischen Rick Martel und Shawn Michaels mit Sensational Sherry dazwischen, wo Rick Martel im Vorfeld Sensational Sherry Avancen macht, die natürlich die Managerin von Shawn Michaels gewesen ist.
Die ihn so geil angegrinst hat, ne?
Genau. Dieses
das. Kurze so fängt so, oh, hey, hallo.
Und dann zurücklächelt und ihm zuzwinkert und dann kommt sie dann nochmal später bei einem Match von ihm zum Ring und dann zwinkern sich beide zu und Rick Martel post dann ein bisschen und dann gab es ja auch die besondere Stipulation innerhalb dieses Matches, was sich ja Sensational Sherry gewünscht hat, weil die beiden Männer ja so schön sind. Rick Martel und Shawn Michaels durften die sich im Match nicht ins Gesicht schlagen.
Ich fand das großartig, ne? Es ist so kitschig, es ist so sehr Daily Soap. Man muss aber hier auch mal erstmal sagen, wie toll Sherry damals war. Also, die war generell immer toll. Also, Sherry finde ich absolut underrated, weil was die halt als Managerin oder als Valet immer getragen hat und sei es halt auch ob die Bumps nimmt, hat die öfters mal gemacht. Oder halt auch, wie die Storys verkauft hat. Es ist übertrieben, aber es hat halt immer funktioniert. Egal, welche Story sie hatte, das hat immer connected. Und ich fand das als Kind, ich habe da so Bock drauf gehabt auf dieses Match. Auch weil ich fand Rick Martel cool. Ich weiß nicht, warum der nie overging, aber wir fanden den damals irgendwie alle cool. Shawn Michaels halt auch, beide im Grunde genommen fast das gleiche Gimmick. Dieses Selbstverliebte halt. Und da kam es halt zu diesem Aufeinandertreffen. Und du hast halt wirklich gedacht so, oh nein, wer kriegt sie denn jetzt? Zu wen hält sie? Aber es war halt, der Riesenvorteil ist, die Geschichte war so einfach erzählt, dass halt auch jedes Kind es verstehen konnte.
Und es war auch sehr sympathisch erzählt natürlich, ein bisschen übertrieben. Aber auch so schöne Details, ne, wie Shawn Michaels ja zum Beispiel den Superkick nicht ins Gesicht von Rick Martel tritt, sondern nur an die Brust und solche Sachen. Das hat dann super gut funktioniert. Und irgendwann, als die beiden dann richtig wütend geworden sind und voneinander stehen und Sherry
der Oscar geht an Sherry.
Genau, die dann sehr gerade auf das Apron fällt, kurz bevor die beiden sich hier ins Gesicht schlagen. Fantastisch. Und dann natürlich auch dann der Streit von Rick Martel und Shawn Michaels darüber, wer sie dann raustragen darf. Sherry,
und der Wassereimer.
Ja, aber auch Sherry, die natürlich zwischendurch nochmal wach wird und nochmal guckt, was machen die
beiden. Ja, das fand ich geil. Dieses kurze Gucken, ne? Och, herrlich.
Und dann eben der Schlussgag, wenn dann Shawn Michaels mit dem großen Wassereimer kommt und dann über Sherry kippt, die sich gerade in den Armen von Rick Martel befindet. Und beide rennen dann raus und lassen dann die Frau einfach zurück. Es ist eins meiner allerliebsten. Ist das ein Comedy-Match oder Story-Match? Man kann es bezeichnen, wie man es will, aber ich liebe das. Ich finde das so witzig und es ist so cartoonesk, aber trotzdem so sympathisch und so schön gespielt von allen drei Beteiligten, dass ich dieses Match einfach liebe. Ich kann es nicht anders sagen. Und es ist ein Double Countout, um das hier noch der Chronistenpflicht verpflichtet zu.
Ja, aber es war großartig.
Es ist fantastisch.
Allerdings war der Wasserwurf umgekehrt.
Ja?
Der war umgekehrt. Rick Martel wurde gefeiert.
Okay, muss man gucken.
Der hat ja den.
Ah ja, stimmt, du hast recht, du hast vollkommen.
Der hat angesetzt mit dem von soll ich? Und dann haben die das halt, anstatt dass sie es direkt machen, Respekt an beide, Sean guckt direkt so, nein, weil es war Wasser, aber das ist ja das Schlimmste, was passieren könnte. Und Rick guckt halt richtig im Publikum so, soll ich? Und dann alle richtig am Ausrasten, einfach 80.000 fragen, mach's in das. Und dann macht er das und Sherry richtig so, mein Gott, nein. Super.
Du hast vollkommen recht. Wie konnte ich das denn durcheinander schmeißen?
Weil du Shawn Michaels mehr magst.
Daran liegt wahrscheinlich, ja.
Aber es hat super gepasst zu so beiden Gimmicks und die Crowd Reactions super. Man muss, also es ist ja auch nicht lang. Also wer es noch nicht gesehen hat, man hat auch nicht Zeit für den ganzen SummerSlam. Ey, diese 8 Minuten mit Entrances 10 Minuten. Einfach mal gucken, das ist halt Trash, aber es ist verdammt gut.
Ja, und schaut euch vielleicht wirklich noch diese Zusammenfassung vorher an, damit ihr so ein bisschen in die Story reinkommt. Ich glaube, das tut da auch noch ganz gut, ne? Und auch,
ja.
Übrigens vielleicht hier noch ein kurzes Wort zum Outfit von Sherry, was ja wirklich auch sehr knapp gewesen ist, wo ja quasi der Po fast freigelegt wurde.
Ja, Sherry halt, ne?
Ja, und wo dann...
Also der war nicht fast freigelegt, der war ja frei, außer dass sie halt so ein Stringhöschen-Dingsbums da trug.
Genau, genau. Aber es waren auch so Chaps quasi an den Seiten auch mit den Löchern und war der Po, den konntest du halt sehr gut sehen. Und ich weiß noch, dass ich glaube, es war auch Uli Fessler gerufen hat, so Vollmond über Wembley. Also... Auch das passte sehr gut. Das nächste Match wiederum auf der Card fand ich dagegen relativ langweilig mit den Natural Disasters gegen die Beverly Brothers, weil das war einfach nur eine sehr, sehr lange Isolation von Typhoon und dann kam irgendwann Earthquake rein und hat die Beverlys platt gemacht und dann war es das.
Ja, aber also erstmal Shaggy Marker, die Beverly Brothers, ich weiß nicht warum, ich fand die immer grutze langweilig, weil die hatten halt, im Ring waren die eigentlich nicht schlecht, aber ich fand, die hatten halt Charisma wie ein Kaugummi. Ja. War halt nicht da. Natural Disasters fand ich cool. Also ich weiß nicht warum, ich fand das als Kind so cool, dass die beiden, ich sag's mal so, weil ich bin's da selber, die beiden Dicken so zusammenhalten und dann einfach alles platt machen. Hier glaube ich einfach, dass die, also nicht nur das Match an sich, sondern dass auch einfach der falsche Gegner war. Weil da die Beverly Brothers haben nie Reactions großgezogen, muss man mal ehrlich sagen.
Ja, das stimmt. Aber ich fand auch die Natural Disasters als Babyface-Team.
Doch, waren super.
Hat bei mir nie gezündet, weil die haben für mich immer besser als Zerstörer funktioniert. Wenn du ein Jahr zurückgehst gegen die Bushwhackers zum Beispiel, wo die Bushwhackers so schön als Außenseiter agieren konnten.
Ja, aber Typhoon konntest du nicht hassen. Der hatte so ein schönes, süßes Knuddelgesicht. Der war immer so, der hatte sowas Liebes an sich.
Der war ja auch
bei Earthquake, ja, der konnte richtig badass wirken, so wie damals gegen Hulk Hogan, den er ins Krankenhaus geschickt hat. Aber Typhoon, der war einfach viel zu sympathisch. Ja. Also ich mochte es wirklich als Team. Und ja, aber auch das, ey, wir bewegen uns ja immer noch in 1992, muss man ja auch sagen. Und da war halt nicht jedes Match Five Star und es fiel damals nicht so negativ auf, weil es halt einfach irgendwie normal war.
Ja, das stimmt. Kleines Trivia natürlich hier, der gute Typhoon, Fred Ottman, Uncle Fred, wie er später auch hieß, Tugboat, der Shockmaster und Onkel von Cody Rhodes.
Ja, der hat auch mittlerweile wieder blonde Haare, ne? Der hat sich doch irgendwie die Haare mal gefärbt und dann wurde die komplett weiß.
Ja, ja, ich glaube inzwischen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die jetzt aktuell sind, aber weiß würde ich einfach mal sagen.
Aber der war gut, ich mochte den.
Der war auch super sympathisch, also das gebe ich ihm. Trotzdem, das Match hat mich nicht viel tangiert.
Nein, muss es ja auch nicht, das ist, ey, dann skip einfach. Ich fand zum Beispiel das nächste Match Crush gegen Repo Man, selbe Problem, Crush fand ich super cool. Repo Man war mir halt einfach irgendwie egal. Der kam ab und zu raus und ich bin gewohnt gewesen von den Weekly Shows. Der wurde direkt vermöbelt und dann war ein Ende.
Das stimmt. Also natürlich das Interessante hier, es sind ja eigentlich die ehemaligen Demolition-Mitglieder, die wir hier haben, ne? Also.
Ja, aber wer denkt daran?
Nee, jetzt aus heutiger Sicht, wenn wir die Klugscheißer sind, ne? Das war Smash gegen Crush damals quasi. Es waren die ehemaligen Kameraden hier Seite an Seite, ehemals Tag Team Champions, jetzt hier gegeneinander mit anderen Gimmicks logischerweise. Crush als Hawaiianer.
Ananas-Zerdrücker.
Genau. Und Kokosnuss-Zerdrücker vor allem.
Kokosnuss war das?
War noch Kokosnuss.
Aber ich fand diesen Aufgabegriff cool. Hast du den auch früher nach? Wir haben den allen.
Wir haben den auch alle nachgemacht, ja.
Ja, natürlich. Don't try this at home, alle haben es nachgemacht.
Genau das. Und das war auch letztlich, weil das ja hier auch ein Showcase für Crush. Und die wollten den da nochmal präsentieren, weil sie mit dem ein bisschen mehr vorgehabt haben. Dann auch für das kommende Jahr. Man hat in dem ein großes Babyface gesehen. Und das hat nicht 100% funktioniert. Ich mochte den aber auch sehr. Das wissen ja auch alle, die Headlock hören. Und hier war das dann eine klare Kiste. Auch da eine 6 Minuten. Also das ist quasi TV-Match-Niveau, so mehr oder weniger. Ne? Das hättest du auch bei Superstars oder so bringen können. Dann aber als Main-Event wahrscheinlich. Aber es war jetzt kein großes Match. Aber auch da, ich fand's halt schön, diese Charakter einfach da zu sehen. Und das gehört eben auch zu dieser Zeit noch dazu. Die großen Matches, die gab's dann jetzt im Nachgang. Und beginnend mit dem Match um die WWF Championship zwischen Ultimate Warrior und dem Macho Man Randy Savage. Babyface gegen Babyface, muss man hier an der Stelle sagen. Nix wie bei WrestleMania 7 mit Macho King oder sowas. Macho Man hier wirklich auf seinem großen Babyface-Run, der Warrior natürlich bei WrestleMania 8 zurückgekehrt. Aber hier gab's eben die interessante Personalie Mr. Perfect, der sich ja, so hieß es ja im Vorfeld, einem der beiden hier anschließen wollte, sollte. Und das hat für ordentlich Zwietracht zwischen den beiden gesorgt hier.
Ja, auf jeden Fall. Ich möchte aber lieber, mein wichtigster Punkt ist, es ist eines der besten Warrior-Matches.
Ja.
Also der Ultimate Warrior hat selten richtig gute wrestlerische Matches gehabt. Gegen Hogan war es halt ein sehr großes Match, war fantastisch, aber ich finde, das ist für mich halt sogar mit sein Bestes. weil Savage ja, ist für mich persönlich, deswegen sage ich extra für mich. Savage war halt wirklich einfach ein Ringgeneral. Was der aus dem Warrior rausgeholt hat, und das Match ging 28 Minuten. Das ist halt für damalige Zeit schon ein richtiger Brocken. Und wenn du dann bedenkst, er ist halt ein Warrior, der eigentlich nicht viel kann außer drei Moves. Und trotzdem kriegst du halt ein Match hin, was vor allen Dingen ja immer mehr Spannung aufbaut. Das schafft nicht jeder.
Nee, es hat ja auch die, also ich glaube, ich würde persönlich jetzt sagen, ohne da deine Meinung irgendwie in Frage zu stellen, für mich ist das Match von WrestleMania 7 zwischen den beiden eine Spur besser. Aber das hier ist auch, steht dem nicht, in nicht viel nach, muss ich auch ganz klar dazu sagen. Darüber kann man auch vortrefflich diskutieren, muss ich sagen. Hier, gerade gegen Ende, ist es natürlich so spannend, weil dann kommen ja irgendwann Ric Flair und Mr. Perfect raus und man fragt sich, zu wem hält denn jetzt ein Mr. Perfect, ne? Und dann greifen sie ja im Endeffekt beide an. Ne? Und dann, wie ist denn das? Und dann gibt's ja irgendwann diesen Moment, wo dann, weil ich gerade gesagt habe, beide angegriffen, erst greifen sie den Macho Man an, dann greifen sie ja den Warrior an, und der Warrior ist dann irgendwann down und der Macho Man hat eigentlich die Gelegenheit, seinen Diving Elbow zu zeigen, um das Ding hier nach Hause zu fahren, und dann
Drama.
Springt er ja raus, also der Randy Savage springt dann ja raus und Flair wischt ihn ja dann mit dem Stuhl quasi hier weg und verletzt sein Knie. Und das führt dann quasi dazu, dass der gute Randy Savage dann auf lange Sicht auch seinen Titel verlieren sollte. Hier führt es erstmal zum Countout natürlich. Und dann dazu, dass sich die beiden ja auch wieder versöhnen. Die beiden kommen dann zusammen. Was so das Teambuilding angeht, sollte ja auch Richtung Survivor Series ein Team geben zwischen mit dem Ultimate Warrior und Randy Savage. Ja, das hat dann nicht so ganz funktioniert, muss man hier sagen.
Ja.
Ja, mit gegen Ric Flair und Razor Ramon. Aber das hier war ganz, ganz großes Drama. Und dann auch die beiden super Babyfaces hier nebeneinander zu sehen mit Ultimate Warrior und dem Macho Man Randy Savage, die dann auch noch mal gefeiert haben. Das war schon fantastisch. Also ganz große Emotion. Hatten wir auch schon als Match of the Week übrigens. Wenig verwunderlich.
Und das zu Recht, überlebt man ein Warrior-Match als Match of the Week.
Aber wir hatten mehrere.
Das passiert nicht oft.
Nee, dreimal.
Ja, wollte gerade sagen, mehr als drei sind es, glaube ich, nicht.
Ja, Hogan von WrestleMania.
Zweimal Savage.
Genau, dann das WrestleMania und das SummerSlam-Match, genau.
Das war's dann.
Nee, stimmt gleich, vier. Wir hatten auch noch Rick Root. Rick Root gegen.
Ja, stimmt, das war aber das Match, was Rick Root auch komplett gezogen hat.
Das stimmt. Das ist auch nicht so gut wie die anderen drei, die wir jetzt genannt haben.
Das stimmt. Aber das hier auf jeden Fall, das war wirklich ein Match, was auch dem Titel gerecht war.
Ja.
Was sich auch wirklich groß anfühlte, von vorne bis hinten, wie du halt schon sagtest, dieses Drama, was sich zum Ende hin halt so zugespitzt hat, durch eben die Eingriffe. Ric Flair und Mr. Perfect haben das auch super gespielt, muss man auch sagen. Und die Geschichte, die man erzählt hat, es war ja auch nicht so vorhersehbar. Ich meine, dass Randy Savage dann rausspringt, das konntest du nicht vorhersagen.
Nee.
Aber genau das hat halt dieses Drama und dieses Babyface-Denken ja nur noch mehr gepusht.
Ja, und im Endeffekt ist dann quasi alles beim Alten geblieben. Ne? Perfect hat gesagt, dann er bleibt bei Ric Flair, und das war auch nie der Plan dahinter. Sondern es ging erst darum, hier den Warrior und Savage aufeinander zu hetzen. Also die waren dann hier auch wirklich die klugen Heels. Natürlich haben die dann auch auf die Nase bekommen und sind hinterher vom Warrior vertrieben worden. Aber schlussendlich war es ja dann auch so, dass wegen dieser Knieverletzung Randy Savage seinen Titel wieder an Ric Flair verloren hat. Darf man auch nicht vergessen, was dann später nach dem SummerSlam noch passiert ist. Ehe dann eben ein Bret Hart sich den Titel von Ric Flair geholt hat. So. Und jetzt sind wir nämlich dann schon hier auf der Finish-Phase. Ne? Wir haben dann noch den Undertaker gegen Kamala. Und das Match kann man komplett außen vor lassen. Ich weiß, dass ich beim Watch-Along damals sehr erbost drüber gewesen bin, weil ich nicht mehr wusste, dass dieses Ding nur 3 Minuten geht oder 3,5.
Ist Kamala.
Ja, aber nicht.
Der wurde komplett auseinandergenommen. Aber können wir uns zumindest darauf einigen, dass man eine Sache ist bei mir in Erinnerung geblieben, weshalb ich das auch super gerne auch sehe, die Mimik von Kamala.
Ja.
Dieser Schock in seinem Gesichtsausdruck, boah, Gold wert.
Ja, als der Undertaker dann irgendwann wieder aufsteht quasi, ja. nachdem Kamala ihn zerstört hat mit den Splashes und so. Es war aber auch in diesem Match dominieren zwei Bilder für mich. Zum einen, ich fand den Entrance vom Undertaker halt mega geil, weil der ist ja auf dem Leichenwagen quasi reingekommen, auf dem offenen, ist hinten reingefahren worden quasi, das stand hinten drauf. Mega cool. Und dann eben gab dann zumindest einen kurzen Pop, nämlich als der Undertaker dann Kim Chi und Harvey Whippleman draußen am Schlawittchen gepackt hat, als die ihn versucht haben anzugreifen.
Der arme Harvey.
Ja, so ist das.
Und aber der Pop war doch super, als dann dieser Schockmoment da war.
Absolut.
Und Undertaker kommt zurück und dann auf einmal das Stadion, wow, und dann siehst du genau Kamera auf Kamalas Gesicht so. Ach, ich mochte das. Man muss aber auch dazu sagen, das war auch noch die Zeit, wo die Undertaker-Matches, sagen wir mal, nicht so die Kirsche auf die Torte waren.
Nee, nicht so richtig. Das war viel Gewürge, ein bisschen Geschlage. Und irgendwann gab es einen Flying Clothesline und einen Chokeslam, wenn du Glück gehabt hast.
Ja, es war halt eigentlich pures Storytelling. Dieses Unbesiegbare, irgendwann liegt er, dann kommt er doch wieder und dann zeigt man, er ist noch unbesiegbarer, als man denkt. Und das war es dann halt. Aber genau das wollten halt die Leute sehen. Ja. Also.
Es war viel Character-Work einfach damals vom Undertaker. Ne? Und dann hat er sich auch zum Glück weiterentwickelt.
Ich fand als Kind, ich fand den einerseits so gruselig, aber auch so imposant, gerade durch dieses Untoten-Gimmick, auch mit der Schminke im Gesicht und dann Augen verdrehen, dann immer diese Hand zur Urne, von wem gibt mir Kraft. Aus heutiger Sicht lächerlich, aber als Kind hat das unfassbar gut funktioniert.
Auch die Art und Weise, wie er gekämpft hat, natürlich, mit die Schläge an den Hals, das Würgen, das häufige Würgen, also wirklich da so, als ob er das Leben aus seinen Gegnern herauspressen wollte, ne? Sozusagen.
Ja, auch dieses langsame Gehen und dann an diesen Handschuh mal ziehen vor dem Schlag. Ja.
Ganz genau.
Ich mochte das. Aber Creme de la Creme. Überspringen wir Tatanka gegen Berserker, weil lief er nicht in Deutschland.
Nee, müssen wir ganz kurz, der Chronistenpflicht. Auch da wieder, ne, da ging es dann eher darum, dass man hier Tatanka präsentiert hat. Mit dem hatte man auch noch mehr vor. Der kam auch ganz gut an, ne? Also, das hat dann schon ganz gut funktioniert.
Aber Berserker war langweilig.
Ja. Vom Berserker habe ich zwei Dinge im Kopf. Das ist einmal das Hoss, ne, was er immer ausgerufen hat, und dann, dass er den Undertaker fast umgebracht hätte.
Wieder hat er was umgebracht.
Gibt auch einen, die beiden hatten ja auch eine Fehde, und da gibt's doch eine Szene, wo der Undertaker dann auch am Boden liegt, der Berserker holt sich sein Schwert und will dann quasi den Undertaker fehlen. Und das Schwert bleibt dann, also der Undertaker weicht glücklicherweise aus, und das Schwert bleibt dann in der Ringmatte stecken.
Ja, schön groß, du McIntyre. So macht man das.
Ganz genau. Und damit sind wir dann eben auch beim Main Event angekommen. Und das ist das Match um die WWF Intercontinental Championship. Der British Bulldog Davey Boy Smith gegen Bret Hitman Hart, amtierender Titelträger. Die beiden Schwager gegeneinander. Babyface gegen Babyface erneut gegeneinander. Was auch zeigt, wie besonders dieser Event ist, weil wir zwei große Titelmatches haben. Und beide Male ist es Babyface gegen Babyface, was man in der WWF-Geschichte sehr, sehr selten gemacht hat, weil man gesagt
Leider.
Hat, das verkauft sich nicht.
Ja, und es hat aber immer geballert wie sonst was. Ich sag nur Hogan gegen Ultimate Warrior, WrestleMania 6. Hier muss ich ja dazu sagen, das war, ich weiß nicht, wie es für dich damals war. Für uns war das so ein Match, wo es keinen Verlierer geben konnte, weil egal wer gewinnen würde, man würde sich trotzdem für denjenigen freuen. Also so positiv waren wir halt eingestimmt. Es war kein bisschen so, oh nein, buh, sondern einfach so, beide sind cool.
Das stimmt. Aber jetzt hier müssen wir natürlich auf die Hintergrundgeschichte eingehen.
Ja,
David.
Das ist richtig.
Weil das ist natürlich was ganz, ganz Großes. Also zum einen zu der Zeit, der Bulldog ohnehin nicht gerade in der besten Stimmung, um es mal vorsichtig auszudrücken, weil der hat kurz Zeit vorher noch eine Suspendierung über sich ergehen lassen aufgrund Verstößen gegen die Wellness Policy. Surprise, surprise. Und er hat hier ein sehr ausschweifendes Leben geführt, vor allem auch mit seinem anderen Schwager, nämlich mit Jim the Anvil Neidhart. Die beiden sind sehr, sehr oft um die Häuser gezogen, wie man so schön sagt. Vor allem aber hatte der British Bulldog damals auch
Schnupfen.
Ein massives Drogenproblem.
Schnupfen.
Ja, genau. Also
man muss aber dazu sagen, das war in Wrestlerkreisen damals eh ein Riesenproblem.
Absolut, ja.
Wenn man sich so Geschichten über Roddy Piper und Ric Flair durchliest und so. Das war halt übel, aber das Blöde ist halt einfach, wenn du ein Event hast, beziehungsweise du bist eh nicht in der besten Stimmung, dann hast du ein Event in deinem Heimatland, ein Pay-Per-View, also diesen Riesen-Event, in Wembley, und dann ballerst du dich weg.
Ja, er soll wohl auch, also British Bulldog, das hat Bret Hart in seiner Biografie geschrieben, also er soll wohl auch noch am Tag vor dem Abflug quasi nach London sich ordentlich zugedröhnt haben und dann quasi auch noch unter Drogen im Flieger gesessen haben, da nicht geschlafen haben, dann am nächsten Tag noch entsprechend weiter durchgezecht haben. Also wir blicken jetzt so zurück und man hat ja auch immer so ein gewisses Urteil dahinter, ne? Und aber es ist halt, im Endeffekt war der damals halt hochgradig krank, das muss man sagen, ne? Auch wenn er dieses imposante Match auf die Beine gestellt hat und weil wir den damals so als Helden verehrt haben, der Mann war damals absolut suchtkrank und hat ein Riesenproblem gehabt. Und dass dieses Match dann hier so gut herausgekommen ist, das ist unter anderem auch ein Bret Hart zu verdanken. Und wenn man
ja, nee, mein, nicht nur unter anderem.
Ich wollte noch einen Joey Morella auch rausstellen, ne, den Ringrichter, der hier auch noch mal als Leitung quasi mit dabei gewesen ist und auch noch leitend eingegriffen hat. Weil ich habe es noch zu dir gesagt, David, im Vorfeld, wenn man die Hintergründe weiß, ich wusste das damals nicht, ich bin ganz ehrlich, natürlich wusstest du das nicht, was da passiert ist. Ne? Da
hab Nein, ich, das wussten alle nicht.
Da wusste man einfach nur, das ist halt ein geiles Match gewesen und war emotional komplett verhaftet über die Hintergründe und auch über die Auftritte sprechen wir gleich noch. Aber wenn man das weiß, aus heutiger Sicht, dann sieht man das auch. Weil diese Matchstruktur ist sehr oft oder fast über die gesamte Zeit Aktion, 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 Headlock, Pause. Aktion, 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 Headlock, Pause. Und
ja, und was lernen wir? Headlock ist erstens eh super. In jeder Hinsicht, immer wenn der Name Headlock fällt, ist klasse. Nummer zwei, was machen Wrestler beim Headlock? Reden.
Genau.
Und es ist ja sogar so gewesen, dass Bret Hart hatte, das Match geht echt lang, 25 Minuten. Und Bret Hart hat diese 25 Minuten komplett geplant gehabt. Also er hat wirklich einen Matchplan sich durch überlegt und gesagt, okay, so und so machen wir es, so wird das Match fantastisch. Und British Bulldog hat aber direkt schon zu Beginn des Matches nicht mehr auf die Reihe bekommen, was kommt denn jetzt für Move? Was sollen wir denn jetzt machen? Und deswegen sage ich halt, ja, okay, der Referee auf jeden Fall dabei, aber wie du halt sagst, es ist halt heftig, wie fantastisch Bret Hart war, dass er halt nicht nur seinen Schwager schützend durchzieht und gut aussehen lässt, sondern dann es noch irgendwie hinkriegt, ein Match auf die Beine zu stellen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt mit dem Hintergrund, den wir haben. British Bulldog weiß nicht mehr, was er machen soll. Es wird quasi live gecallt und Pro Wrestling Illustrated sagt einfach, das ist ein Match des Jahres.
Ja, und das ist auch eines der besten Matches der 90er, weit würde ich einfach mal gehen.
Ja, und überleg mal, was das aussagt. Also was das wirklich mal über Bret Hart, ja, ich bin Bret Hart Fan gewesen, ist halt so, mittlerweile, ja, schwierig, aber früher fantastisch. Wie großartig musst du denn sein, um jemanden, wo du ja auch weißt, okay, der kriegt gerade das und das nicht auf die Kette, das zu berücksichtigen und trotzdem Match hinzukriegen, was halt dermaßen gut ist.
Hier spielen natürlich auch noch ein paar andere Faktoren mit rein. Natürlich Bret Hart an vorderster Stelle. Es gibt ja auch diesen berühmten Ausspruch von British Bulldog, auch das aus dem Buch von Bret Hart. Bret, I'm fucked. Ne? Also, ich hab alles vergessen sozusagen und jugendfrei formuliert. Aber ich glaube auch, dass hier die Atmosphäre ganz massiv mit reingespielt hat,
ja,
dass dieses Match noch mal größer gewirkt hat, dass man vielleicht auch über bestimmte Längen, die dieses Match objektiv gesehen auch hat, hinweggesehen hat. Und da möchte ich nämlich jetzt mal auf das ganze Umfeld drauf eingehen, weil es war ja auch so, dass vor dem Match gab es ja noch mal einen Special-Auftritt. Da kam ja noch mal Roddy Piper mit den Dudelsack-Spielern und hat dann Scotland the Brave gespielt. Ich meine, so heißt es. Schlag mich nicht, wenn es falsch ist. Und das hat nochmal so eine schöne Stimmung gegeben. Ne? Dann kam ja auch der British Bulldog mit Lennox Lewis damals raus. Ne? Weltklasse-Boxer und absolutes Aushängeschild auch.
Darf ich da kurz so was eingreifend sagen?
Von Großbritannien, ja.
Wenn man nicht viel von diesem Pay-Per-View gucken möchte, man spule bitte vor diesem Match hin. Und man nimmt den Lautstärkeregler von Fernseher, dreht ihn mal hoch und hört sich mal, wie gesagt, wir reden von 1992, da ist es nicht so wie heute die Fans, und hört sich mal den Pop an und sieht ihn sich auch zeitgleich an, wenn der Bulldog, wenn die Musik vom Bulldog anfängt. Das ist wie Wembley, was ich, WM-Finale, Verlängerung, Feldtor. Das ist einfach, das Stadion, das geht da komplett auseinander. Was das für ein Pop war damals, ich habe das immer noch, wenn ich mir das Network anschaue, ich krieg eine Pelle auf den Arm, bis zum geht nicht mehr.
Das war fantastisch. Also, man kann es halt nicht anders sagen. Und deswegen, das meine ich auch, es lebt eben auch von der Stimmung. Weil selbst wenn du mal sagst, oh, jetzt ist hier ein langer Headlock, dann war das Publikum eben da und hat dann Bulldog Hitman oder irgendwas anderes gerufen, dass du da im Match, du bist die ganze Zeit in dem Match und das ist eine ganz, ganz große Kunst, dass du eben als Zuschauer auch gar nicht rausgerissen wirst, sondern dass du in dieser kleinen Blase drin bist und diesem Match folgst. Und auch, dass du hier sowas hast, du hast es gerade angesprochen, 1992, dass hier der Bulldog aus dem Sharpshooter von Bret Hart rauskommt und Bret Hart aus dem Powerslam vom Bulldog rauskommt. Also die Finisher werden hier quasi gebrochen. Auch das hat's fast gar nicht gegeben. Das waren immer die besonders großen Matches, wo es das mal gab. Und dadurch hat es das hier nochmal auf die höhere Ebene getrieben. Und dann dieses Finish war ja dann im Endeffekt nur ein einfacher Konter. Ne? Auch da wiederum hat man das sehr, sehr schön gemacht, wo es dann diesen Sunset Flip gegeben hat und der Bulldog hakt quasi die Beine von Bret Hart ein, lädt sie nach vorn und kann ihn dann schultern. Und ich möchte auch noch mal ganz kurz vielleicht auf die Regie verweisen, weil wir haben es ja angesprochen, ja. Es ist eine große emotionale Geschichte und wir hatten ja hier auch die Schwester von Bret Hart und die Frau von dem British Bulldog, Diana Hart Smith, hier im Publikum und die wurde ja auch immer wieder eingeblendet und da, auch da hat man diese Pausen genutzt, um quasi Storytelling zu zeigen, weil die war am Anfang noch, war die angespannt, aber gefasst und gegen Ende war die ja wirklich fertig mit den Nerven und den Tränen nahe, je härter die beiden hier zur Sache gegangen sind und je brutaler es quasi auch geworden ist.
Ja, ey, die hat das auch so gut gemacht, ne?
Ja.
Muss man mal auch ehrlich sagen. Ja, was du sagst, ist ja richtig. Die Emotionen waren so hoch. Ich weiß halt noch damals, wir hatten damals alle so Sessel, die haben immer alle zusammengeschoben, Sessel und Couch und so weiter. Ich weiß noch, wie wir damals, als er aus dem Sharpshooter rauskam, aufgestanden, aufgesprungen sind. Also so emotional war das halt auch. Man muss auch mal auf die Crowd achten im Match, was du halt sagst. So, selbst so banale Hope-Spots wurden halt komplett gefeiert, aber egal von welcher Seite. Und diese Shocking-mäßige, hast du es richtig gesagt, das war damals so selten, dass halt ein Finisher nicht durchgeht, aber vor allen Dingen dann noch zwei. Und ich mochte auch das Finish da angehen. Hat mich ein bisschen so, ist wie bei WrestleMania 10, das Finish zwischen den Hearts. Ich mag ein Finish, wenn du schon machst, dass du die Geschichte erzählst, dass beide so gleichwertig sind. Bei diesem Finish sieht halt keiner schwach aus, sondern sieht halt aus einfach so, ich war in diesem einen Moment ganz kurz besser als du. Aber nur dieser eine kurze Moment hat halt gereicht. Eigentlich bist du nicht schwächer als ich, aber dieser eine kleine Moment war es. Und das mochte ich daran so sehr. Dass halt nicht dieses so, einer ist komplett K.O., ich kann über Wochen nicht mehr aufstehen, sondern einfach dieses kleine extra so, ich nehme mal ein bisschen mehr Druck rein.
Ja. Der Bulldog war ja fast schon so ein bisschen klüger in dem Augenblick, ne? Also so ein bisschen geistesgegenwärtiger, also auch wenn das nicht zum Zustand des Bulldogs zu dem Zeitpunkt passt. Aber deswegen, es hat super geklappt und es war auch ein innovatives Finish, was man damals so in der Form noch nicht gesehen hatte bei der WWF. Ne? Und das war eine Aktion, die Leo Burke damals bei Stampede häufiger gezeigt hat, ne? Also von daher, coole Aktion und dann auch das danach, was danach passiert ist. Ne? Bulldog gewinnt den Titel, aber klar jubelt er, aber er jubelt jetzt auch nicht komplett ekstatisch, sondern er ist fast schon überfordert mit seinen Emotionen. Bret Hart geht zuerst, also will zuerst fast rausgehen und geht dann wieder zurück, ehe dann wirklich die ganze Familie zusammen feiert und es gibt das Feuerwerk. Und ich liebe das einfach, so aus dieser Show rauszugehen. Die Familie ist am Ende glücklich. Klar, wir wissen, wie tragisch dann im Endeffekt auch die Geschichte vom British Bulldog geendet ist, ne, 2002, viel zu früh
verstorben. Ja, bei dem Moment denkst du da nicht dran.
Nee, eben.
Ich mochte übrigens dabei auch, dass die zusammen gefeiert haben, aber Bret Hart aber nicht gestrahlt hat wie sonst was, sondern er wirkte halt so frustriert, aber Familie ist halt trotzdem wichtig.
Ja, ja und auch fertig einfach natürlich, ne, so angestrengt ja. Und so, also das ist schon eine ganz besondere Show. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und ich glaube, das merkt man auch, wenn wir so drüber reden, oder? Also das ist sowas, es geht ganz, ganz tief zurück in unser Wrestling-Fan da sein. Und ich finde es immer schön, wenn man darüber redet und man hört da einfach auch raus, wie sehr einen das beeinflusst hat.
Es kommt auch alles wieder hoch.
Ja, ja.
Also das Lustige ist halt, das habe ich eigentlich selten, wenn wir über ältere Events so im Detail sprechen. Ich hatte jetzt alle Bilder im Kopf. Wir sind die Matches durchgegangen und wir reden über den Entrance oder die Situation oder sonst was. Ich weiß sogar den Kamerawinkel. Ich weiß den Kamerawinkel, wenn Rick Martel den Eimer in der Hand hat. Ich weiß den Kamerawinkel, wenn Bulldog siegt. Ich weiß den Kamerawinkel, wenn Legion of Doom rauskommt. Ich weiß den Kamerawinkel, wenn Ultimate Warrior geschlagen wird. Also es hat sich halt so ins Hirn eingebrannt und ins Herz. Was fürs Herz, aber es ist so. Das ist einfach echt gut.
Ja.
Man muss auch wirklich, wenn man das halt auch, ich gucke gerne immer so Blöcke, wo ich dann sage, hey, hier 92 gucke ich mal die großen vier als Beispiel.
Ja.
Und wenn man das halt vor allen Dingen in diese Zeit hineinsetzt, war der halt fantastisch. Weil es war halt eben nicht Standard, dass du halt solche Matches oder so viel Drama oder wie du halt schon sagst, so zweimal Babyface gegen Babyface, was aber wirklich so gut funktioniert hat, beim Pay-Per-View hattest.
Und du hattest zwei Matches, die, also aus heutiger Sicht, wenn wir jetzt wieder so diese Sternewertung oder Bananenwertung rauskramen wollen, ich finde, du hattest zwei Matches, die an den 5 Sternen, an den 8 Bananen gekratzt haben. Ne? Und das ist
ja.
Bret Hart gegen den Bulldog und dann eben auch Warrior gegen Macho Man. Das ist beides ganz, ganz großes Kino gewesen. Und der Rest, da war ja auch nichts Schlechtes dabei. Und wenn das nicht so das spannendste Match gewesen ist, dann hat es eben auch nur 5 Minuten gedauert und wurde dann durch die Charaktere, durch die Stimmung, durch die Bilder einfach getragen. Ne?
Also ich wollte gerade sagen, also man muss ja auch eigentlich eine Banane, egal welche Wertung man geben würde, eine ganz dicke Banane obendrauf für das Publikum, weil du hast es auch am Fernseher gemerkt. dass das halt nicht gerade Amerika ist, weil du kanntest eigentlich, wie die Crowd sonst ist, dieses, mal gab es diese Ruhephasen, mal die Kiddies vor allen Dingen, oder dann so mal rhythmisch klatschen, aber die waren halt irgendwie anders drin, die hatten irgendwie anders nochmal dieses Mühe mehr Bock und die hatten mehr Bock, aktiv zu sein und waren mehr drin und haben das mehr gefeiert und dadurch wirkten auch alle Matches, wie du halt sagst, es gibt ja auch ein paar Momente mal, wo du einen Headlock hast oder wo es ein bisschen ruhiger ist, aber das Publikum hat das halt immer überbrückt.
Ja, ein absolut legendärer SummerSlam und ich glaube für ganz, ganz viele einfach eine ganz tolle Erinnerung an die eigene Wrestling-Vergangenheit und das eigene Wrestling-Fan-Dasein. Und solche Shows haben es damals ausgemacht. Ich bin ehrlich, wenn es solche Shows nicht gegeben hätte, dann wäre ich heute nicht hier. Dann wären wir niemals geboren, wie ich zuletzt so schön gesagt
habe. Das schon. Ich weiß nicht, ob man so großer Fan wäre wie jetzt. Generell muss man auch sagen, das sage ich jetzt mal einfach aus heutiger Sicht auch, Wembley ist halt auch ein verdammt cooler Ort für gute Pay-Per-Views.
Ja.
Also es ist einfach auch so ein Stadion, wo ich sagen würde, egal welche Company sagt, wir machen eine Wembley-Show, da weiß ich schon, egal wie die Show sein wird, das Publikum hat auf jeden Fall eine Banane obendrauf.
Ja. Und das werden wir dann wahrscheinlich ja bei AEW All-In wieder erfahren, wo dann die Crowd hoffentlich auch wieder so schön dabei ist, wie wir es auch schon im letzten Jahr gesehen haben. Und weil da kommt ja dann wirklich auch diese Tradition wieder mit der Moderne zusammen. Natürlich ein ganz anderer Stil, den AEW fährt, logischerweise, ne? Aber nichtsdestotrotz, letztes Jahr war die Stimmung auch schon brachial und das wird es garantiert auch in diesem Jahr wieder werden. Genauso können wir uns darauf freuen, wie dann die deutsche Crowd in Berlin sein wird beim Bash.
Oh, da bin ich gespannt.
Ja.
Was ist denn deine, jetzt mal unter uns, es hört ja keiner zu, ne? Wie ist denn deine Erwartung, was die Crowd angeht? Meinst du, das geht so eher Richtung Schottland oder meinst du, das geht Richtung over the top Frankreich oder meinst du unter Schottland?
Ich glaube Schottland. Also ich glaube nicht, dass es so wild wird wie bei in Frankreich, weil uns fehlt auch ein bisschen so ein Song, den wir mitsingen können, außer dir fällt noch irgendwas ein, was ich jetzt noch nicht mitbekommen habe. Aber ich.
Der Zug hat keine Bremsen.
Ich hoffe nicht.
Stell mal vor, alle singen irgendwie so einen Ballermann-Hit, so, oh mein Gott, wie peinlich. Das ist Deutschland.
Unmöglich ist das nicht. Nein, aber ich glaube, dass wir da beste Stadionatmosphäre bekommen und bin sehr gespannt darauf, wie es sein wird, wenn der gute Gunther da in den Ring steigt oder Ludwig Kaiser oder so, die deutschen, deutschsprachigen Jungs, die wir da haben.
Ja, da muss was abgehen. Also egal, wer von den Hörern dahin fährt, ey, bitte seid richtig laut, weil man muss ja auch bedenken, je lauter die Crowd ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sowas wieder passiert.
Ja, das stimmt. Und natürlich, je nachdem, wie viele Tickets gekauft worden sind. Aber das sieht ja bis jetzt auch gut aus, vor allem bemessen an den unverschämten Preisen, die
aufgerufen wurden. Boah, Alter, das ist absolut. Also, da war Wembley damals bestimmt billiger.
Wembley haben wir ja, wie habe ich damals, also meinst SummerSlam, meinst du?
Ja, ja, also SummerSlam 92. Aber jetzt bei All-In, ich habe jetzt auch die Preise gesehen, so Oberrang, ey, das geht so, 30 Euro, ja, passt.
Da siehst du halt aber auch nicht viel, muss man auch
das da sehe ich auch nichts, aber ich bin zumindest, im Mittelrang würde ich auch nichts sehen. Ich bin halt klein, vor mir sitzen 2 Meter Mann, ich kann nicht gut sehen, habe eine dicke Hornbrille, jo. Da ist es mir irrelevant, ich muss halt hören.
Okay. Also hatte ich ja auch. Also all das, was du gesagt hast, hast du ja auch. Hatte ich ja letztes Jahr auch. Da habe ich ja wirklich dann auch da. Ich habe auf meine Jacke gesessen im Nachgang, damit ich überhaupt über den großen Mann vor mir drüber schauen konnte.
Wo wir wieder dabei sind, diese Styroporfinger, ne? die werden auch ein gutes Sitzkissen. Die müssen sie wieder einfinden. Ich möchte die haben.
Ich habe die jetzt gesehen, die gibt's bei WWE, gibt's die jetzt für Jey Uso.
So eine Hand. Nee, ich möchte das von damals haben, wo dann so Hogan oder Warrior draufsteht. Okay.
Naja, aber David, bevor wir jetzt hier komplett in irgendwelche Merchandise-Träume versinken, ich glaube, wir sind ganz schön hier nochmal mit unseren lieben Hörerinnen und Hörern zurück in die Vergangenheit des SummerSlam 92 gereist und haben sowohl ein bisschen Nostalgie geschwelgt, als auch so ein bisschen Infoarbeit geleistet. Wie ist das überhaupt alles entstanden? Was waren die Hintergründe, oder?
Ja, also ich fand, das war eine schöne Reise zurück von 2 alten Männern, die über Wrestling reden, als das Wrestling noch anders war. Nee, eine fantastische Veranstaltung. Die Hintergründe sind halt, machen es eigentlich umso besonderer, wenn du noch bedenkst, was halt rauskam, Main Event oder halt, wie es überhaupt zu dem Event kam. Das ist ja komplett verrückt, aber fantastischer Event. Das Einzige, was ich jetzt nochmal negativ sagen muss, das ist 32 Jahre. Oh mein Gott.
Das ist korrekt, ja. So ist das. Aber nichtsdestotrotz steht dann auch schon der nächste SummerSlam vor der Tür. Und da gibt's natürlich dann jetzt hier bei uns auch die Preview und die Review. Und nächsten Sonntag sind wir dann wieder hier dabei. Da gibt's dann, wie gesagt, den Rückblick mit Kai und meiner Wenigkeit. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und bis dahin bleibt mir eigentlich nicht viel mehr zu sagen, als wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, Schaut gerne bei Patreon, Steady, bei YouTube in Kanalmitgliedschaften vorbei. Und vor allem aber hören wir uns hier nächste Woche wieder bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock. Macht's gut. Tschüss.
Der Zug hat keine Bremsen.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.